Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Pov. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Ich fühle mich genauso.
Ich fühle mich wirklich gut.
Das ist großartig. Darum sagte ich, ich fühle mich genauso.
Oh, dir geht es auch gut.
Ja.
Okay. Das ist fast ein bisschen langweilig.
Ja, vielleicht übergehen wir das einfach und fangen erst wieder damit an, wenn wir uns nicht so gut fühlen.
In Ordnung, lass es uns so machen. Wir sprechen von Regen im Überfluss.
Ja, das gehört noch zu den letzten beiden Folgen. Werden wir standhaft bleiben können?
Warum schaut das Schiff so mitgenommen aus?
Vielleicht können die Zuschauer sich daran erinnern, dass es auf diesen Eisberg traf.
Aber warum ist es gerade in der Mitte so kaputt, wenn es doch frontal auf den Eisberg auftraf?
Das ist etwas schwer zu verstehen. Vielleicht kam das durch die Erschütterung der Sichtung.
Ich glaube, dass dieses Schiff nicht nur auf den Eisberg auftraf. Ich denke, dass es auf einen wütenden Sturm traf, der Euroklidon genannt wird.
Ja.
Es befindet sich in einem schlechten Zustand, aber noch ist es flott.
Ja, noch schwimmt es. Es mag so aussehen, als ob es fällt, scheitert oder auseinanderbricht, aber es wird es schaffen.
Meinst du, dass es vielleicht auch auf die Insel Malta auftraf?
Ja, vielleicht.
Auf den militärischen Arm des Tieres?
Ich hoffe, die Leute blieben an Bord und nahmen nicht die Rettungsboote.
Ich glaube, dass es sich alle dort im Heck verbergen.
Ich denke, wir können ein wenig darüber sprechen, wie wir fähig sein werden oder was wir tun müssen, um uns noch auf diesem Schiff zu befinden.
Ja, solange es diesen Regen empfängt und dieser Vogel darüber schwebt, dann setze ich auf dieses Schiff.
Da stimme ich dir zu. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns wieder zusammenbringst. Ja, Herr, wir leben in spannenden Zeiten und wir brauchen deine Segnung und deinen Heiligen Geist mehr denn je. Und so bitten wir dich, dass du unseren Verstand erhältst und auch dieses Gespräch lenkst. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, möchte ich noch etwas ankündigen. Nämlich, dass wir Anfang nächsten Jahres wieder unterwegs sein werden.
So Gott will.
So Gott will, definitiv. Wir werden Neuseeland, Auckland in Neuseeland und Melbourne in Australien und dann Malanbumbi besuchen. Es werden noch weitere Informationen folgen, aber ich werde mehr dazu in die Videobeschreibung setzen, wenn es jemanden interessiert.
Okay.
Jetzt können wir in dieses Thema eintauchen.
Okay, Martin. Sobald diese große Auseinandersetzung stattfindet, wenn wir uns daran erinnern, was auf der Reise des Paulus nach Rom stattfand, als sie auf die Insel Malta aufliefen, gab es auch hier Regen in Fülle. Und er musste sich mit einigen Schlangen auseinandersetzen, die versuchten, seinen Dienst zu verhindern. Doch sie waren nutzlos.
Sie wurden abgeschüttelt.
Also wie bleiben wir standhaft, wenn die Dinge so unheilverkündend aussehen?
Schau, wir haben deutlich gezeigt, wie diese Dinge sich wirklich auf eine Konfrontation zubewegen. Deshalb wurde es hier eine dritte Folge.
Wir steuern rasch auf die Konfrontation zu. Man kann sie auf keinem Wege vermeiden. Also müssen wir frontal auf den Eisberg treffen. Und ja, knallen wir auf Melitta auf und schauen wir, wie es läuft.
Ja, und ist es nicht interessant, dass es auch mit Streit und Problemen im Camp einhergeht?
Ja.
Also auf dem Schiff herrscht nicht nur eitel Sonnenschein.
Denkst du, dass einige von den Erschütterungen heruntergeschüttelt werden könnten?
Nun,
vielleicht lassen einige Boote herab und machen sich davon.
Und kommen dort heraus.
Ja, und schauen, ob sie sich in den letzten Minuten der ökumenischen Bewegung anschließen können. Vielleicht hilft ihnen das ja.
Nein.
Das wird es aber nicht bringen, stimmt's?
Nein. Wir müssen also wissen, was wir tun und wie wir dafür einstehen sollen.
Ja, bleib auf dem Schiff. Wirst du bestehen, Martin? Wir müssen um den Spätregen beten. Um die Ausgießung des Spätregens. Aber wird man den Spätregen erhalten, wenn man den Frühregen zurückgewiesen hat?
Aber jetzt erklären wir doch bitte, oder erkläre du, was der Frühregen ist. Denn es hört sich so gut an. Okay, beten wir doch um den Spätregen. Aber was bedeutet das? Was ist denn der Frühregen?
Nun, was macht der Spätregen? Lässt er nicht die Frucht, die Ernte ausreifen? Aber damit etwas so weit wachsen kann, um auszureifen, müssen wir den Frühregen haben. Also, die erste Erfahrung mit dem Christentum lässt die Saat keimen, die auf den guten Boden fiel. Und einiges von dieser Saat fällt nicht unbedingt auf guten Boden. Vielleicht sprossen sie sogar empor, aber sie liegen auf steinigem Grund und haben nicht genug Wurzeln. Wenn ein Wind kommt, sind sie weg. Einige fallen unter das Unkraut und sie werden von den Sorgen dieser Welt erstickt und geben auf. Und einige fallen auf guten Boden und tragen dann viel Frucht.
So ist es.
Sie werden keine gute Frucht tragen, wenn es keinen Spätregen gibt. Denn das bringt sie zum Reifen. Es ist also wie bei den Jungfrauen und ihrem Öl. Wenn sie das Öl vernachlässigt haben, also die Lehren, die der Heilige Geist uns lehren will, die unseren Charakter verändern und ihn in Übereinstimmung mit dem himmlischen Charakter bringen, wenn das nicht geschehen ist, dann steht man vielleicht mit zu wenig Öl da. Dann muss man gehen, um es zu finden. Doch es ist keine Zeit dafür. Denn während man noch herumläuft und wenn man das Wort vernachlässigt hat, es heißt, dass die Leute hin und her laufen und versuchen es zu finden, doch sie werden es nicht finden. Dann kommt der Bräutigam. Und diejenigen, deren Lampen brennen und genug Öl hatten, gehen hinein und die anderen laufen noch herum, kommen schließlich zur Tür, klopfen an und sagen, haben wir nicht dieses oder jenes getan? Und er sagt, tut mir leid. Ich weiß es einfach nicht, wer ihr seid.
Ja.
Hey Martin, das ist doch ein ernstes Thema.
Und wir werden später auch noch dazu kommen. Doch das wahre Problem bei ihnen war ein Ei-Problem.
Ein Augenproblem oder eines mit ihrem Ich?
Weniger mit ihren Augen, aber wir kommen noch dazu.
Sogar eines mit ihren Augen?
Ja, sogar das.
Denn in Laodicea hätten sie das Collyrium, die Augensalbe, erwerben können, wofür das antike Laodicea berühmt war, um richtig zu sehen und zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, Wahrheit und Irrtum unterscheiden zu können.
Ja. Also wie wir schon gesagt haben, ist der Frühregen das Wirken des Heiligen Geistes am Herzen, im eigenen Denken.
Ja, und Unterscheidungs- und Urteilsvermögen.
Genau.
Und weißt du was, Martin? Ich arbeite schon an unserer nächsten Folge von What's Up, Prof. Ich möchte auch nicht vorgreifen.
Ja, aber etwas Werbung ist immer gut.
Nur ein wenig Werbung. Nun, Martin, wenn man über Urteils- und Unterscheidungsvermögen nachdenkt und wenn man über Lehren nachdenkt, und die Bibel sagt, dass man auf die Lehre achten soll. Ich weiß, dass der Papst nicht so für die Lehre ist, aber das ist sein Problem, nicht meins.
Aber die Bibel ist für die Lehre.
Ja, die Bibel ist für die Lehre. Und die Bibel sagt, wenn man das tut, was richtig ist, und wenn man Christus nachfolgt, wird man die Lehre kennen. Es gibt keinen Grund, warum man die Lehre nicht kennen sollte. Und wenn man an all die falschen Lehren denkt, die den Leuten schon verkauft wurden, die einen dunklen, unverheilkündenden Schatten auf Gottes Charakter werfen. Also, ich weiß nicht, wie einige der Kirche mit Fassung dem Gericht gegenübertreten werden. Denn was sie dem Charakter Gottes angetan haben, ist unglaublich. Nimm beispielsweise, also jetzt bin ich ungezogen und greife vor, doch nimm nur einmal die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und kombiniere sie mit der Lehre der Hölle. Was hast du dann? Dann hat man ewige Qual.
Ja.
Derer, die es nicht schaffen.
Unsterblichkeit, aber im Leiden. Leiden für alle Ewigkeit.
Was macht das mit dem Gottescharakter?
Schlimm.
Nun sagen wir einmal, du schaffst es nicht und landest dann im Fegefeuer und leidest wieder. Was macht das mit dem Charakter Gottes?
Ja, da bleibt nichts übrig.
Wenn doch Jesaja 53 uns deutlich sagt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Das Leiden, das wir verdient hätten, fielen ihm zu, stimmt's? Also diese schrecklichen, fürchterlichen Lehren oder die Lehren von der willkürlichen Vorherbestimmung. Man wird dabei von Gott für die Hölle vorherbestimmt, noch bevor man geboren ist. Oder für den Himmel vorherbestimmt, ob man jetzt dorthin will oder nicht. Also diese entsetzlichen Lehren, die so ein übles Licht auf Gottes Charakter werfen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es eine Überraschung ist, dass so viele Leute lieber Atheisten werden, als dass sie an eine solche Gottheit glauben.
Nein, sicher nicht.
Oder wenn man nicht an eine solche Gottheit glaubt und ein Atheist wird und nicht notwendigerweise schlimme Dinge tut. Andere werden wiederum sagen, nun, es liegt auf der Hand, dass ein solcher Gott nicht existiert und sie werden ungläubig. Ich denke, dass die Kirche dafür Rechenschaft geben muss.
Mit Sicherheit werden sie das.
Warum hast du derartige Lehren verkündet? Hast du sie in der Bibel vorgefunden oder hast du sie der Bibel mit Verdrehung abgepresst?
Ja, ein Lehren von Lehren, die doch nur Menschengebote sind. Das ist eine selbst ausgedachte Lehre, die sich nicht in der Bibel befindet.
Nein. Und dann hat man diese interessante Geschichte, dass Leute glauben, dass sie ausgewählt sind, das Reich zu errichten. Wenn Gott doch derjenige ist, der die belohnt, die treu geblieben sind. Und sie werden an der ersten Auferstehung teilhaben. Und diejenigen, die noch leben, wenn Jesus kommt, werden mit einer Verwandlung belohnt werden. Das sind die Erben des Reiches. Nicht die Selbsternannten, die hier unter den Reich errichten, stimmt's?
Ja.
Wie kann der Spätregen mit all dieser Verwirrung da draußen auf Verwirrung fallen?
Nein. Deshalb gibt es eine bestimmte Gruppe und bestimmte Kriterien für die Menschen, die den Spätregen empfangen werden. Und das geschieht nicht durch Dazugehören.
Nein, es ist auch nicht wichtig zu wissen, dass der Spätregen nicht unbedingt auf diejenigen fällt, die die Wahrheit kennen.
Ja, genau, das sagte ich gerade. Wenn man sich einer gewissen Kirche anschließt, garantiert das nicht, dass man den Spätregen empfängt.
Man mag also die ganze Wahrheit haben, man mag die ganze Wahrheit kennen,
ja,
aber man lebt sie nicht aus. Dann wurde man durch den vorherigen Regen, den Frühregen, noch nicht verändert.
Genau, durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Mit anderen Worten, man hatte keinerlei Wachstum.
Wenn wir uns damit zu den Jüngern zurückversetzen, konnten sie den Spätregen nicht empfangen.
Bis es unter ihnen Einheit gab.
Ja, und das kam erst nach der Kreuzigung.
Richtig. Dann sagt die Bibel uns, dass sie einmütig waren, sogar was die Lehren der Jünger betraf. Also das ist doch sehr wichtig, stimmt's?
Ja.
Ja. Man muss also die Lehre verstehen und kennen, aber man muss auch durch sie verändert worden sein.
Wir müssen noch einmal einen Link zur totalen Transformation reinsetzen, damit man sich auch das nochmals ansehen kann.
Martin, du schaffst Unruhe. Mordechai im Tor.
Ja. Genau genommen steht das in Propheten und Könige. Wir haben es mit der Jugend studiert. Darin hat man auch eine wunderschöne Wiedergabe von Mordechai im Tor. Aber Sie können sich auch deine ganze Serie Totale Transformation anschauen.
Nun, lass uns hier ein wenig darüber lesen, was in diesen inspirierten Schriften steht. Der Spätregen, der die Ernte der Erde zur Reife bringt, steht für die geistliche Gnade, die die Kirche auf das Kommen des Menschensohnes vorbereitet. Wenn es hier heißt, bereitet die Kirche vor, meint es dann alle oder diejenigen, die zu den Punkten hingewachsen sind, an dem sie ihn erhalten können?
Ja, um Teil von Gottes Gemeinde der Übrigen zu sein, gibt es bestimmte Kriterien. Wir wissen das, sie stehen in Offenbarung 12, 17 und Offenbarung 14. Aber man muss diese Dinge tun. Dann qualifiziert einen das für die Gemeinde. Und man selbst als Individuum muss es ebenfalls tun.
Weißt du, wenn Paulus die Dinge auflistet, die wir einmal waren, und dann schreibt er, wie es doch einige von euch waren, aber ihr seid gewaschen und verändert worden.
Ja.
Doch wenn der Frühregen nicht gefallen ist, wird es kein Leben geben. Dann gibt es keinen Samen, der reifen kann. Das grüne Blatt wird nicht emporsprossen. Wenn die frühen Regenschauer ihr Werk nicht verrichtet haben, kann der Spätregen keine Saat zur Vollkommenheit bringen. Ist das nicht genau das, was wir schon gesagt haben?
Genau das Gleiche. Also wenn wir daraus ein Bild machen können, empfangen wir gegenwärtig den Frühregen. Ständig. Und wie man selbst darauf reagiert.
Deshalb haben wir Ehefrauen, die uns daran erinnern sollen, wo wir uns auf diesem Pfad befinden. Sie wissen genau, wo wir uns auf dem Pfad befinden.
Ich sage dazu gar nichts. Den Ärger hast du ganz allein.
Muss ich dieses Kreuz hier allein tragen?
Wir haben das ständig. Wir befinden uns jetzt in der Zeit des Frühregens. Wie der Heilige Geist an einem arbeitet, so bereitet man sich vor, auf dieses Boot zu kommen.
Viele haben den Frühregen aufgrund ihrer eigenen Versäumnisse zum großen Teil nicht empfangen. Sie haben nicht alle Segnungen erhalten, die Gott für sie vorhergesehen hat, und erwarten, dass dieser Mangel durch den Spätregen ausgeglichen wird. Das ist Wunschdenken. Wenn wir nicht täglich in der Verwirklichung der praktischen christlichen Tugend vorankommen, wenn wir die Manifestation des Heiligen Geistes im Spätregen nicht erkennen, es ist so, wie auf einer Wellenlänge zu sein.
Und wenn dieser Radioempfänger nicht perfekt eingestellt ist, wird es machen.
Nur Störgeräusche. Weißt du was? Ich dachte gerade über etwas nach. Gott gab uns die Prophetie, richtig? Und die Prophetie soll uns sagen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Wenn man jetzt sagt, ich brauche dieses Zeug nicht, welchen Anreiz gibt es dann, zu fragen, wow, bin ich denn mit Gott im Reinen?
Na, keinen.
Bin ich bereit, so wie die Bibel es ausdrückt? Sei bereit, um deinen Herrn zu begegnen. Bin ich bereit?
Nun, lass uns ein paar Jahre zurückgehen, als dieser weltweite Schock kam.
Wie viele Leute waren in Panik?
Sie waren panisch. Bin ich denn bereit?
Ja.
Und was ist jetzt? Wir sind wieder in ein Schlimmerchen verfallen.
Manche sind in einem so nervösen Zustand verfallen, dass es schockierend anzusehen war. Er mag auf Herzen überall um uns herum fallen, doch wir werden ihn nicht erkennen noch empfangen. Das ist doch ziemlich traurig.
Ja, das ist es.
Die Gnade Gottes ist am Anfang nötig, bei jedem Schritt zur Reife, und alle die Gnade Gottes kann das Werk auch vollenden. Die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Ohne ihn können wir wie viel tun?
Nichts.
Nichts, gar nichts. Es gibt für uns keinen Anlass, sorglos zu ruhen. Wir dürfen nie die Mahnung Christi vergessen. Bleibt wachsam und betet jederzeit. Wir brauchen die beständige Verbindung mit dem göttlichen Beistand, damit wir vorwärts kommen. Vielleicht besitzen wir ein gewisses Maß des geistigen Gottes, aber durch Gebet und Glauben sollten wir beständig nach einem größten Anteil des Geistes streben. Unsere Bemühungen werden nie ausreichen. Es wird nie eine Zeit geben, in der man es schon geschafft hat, stimmt's?
Das ist sehr deutlich. Und was sagte Paulus? Wie oft muss man sterben? Täglich.
Täglich. Und das Komische dabei ist, wenn man denkt, diese kleine seltsame Sache habe ich jetzt unter Kontrolle. Dann geschieht etwas und man begreift, es befindet sich überhaupt nicht unter Kontrolle.
Gibt es nicht eine Stelle in der Schrift, in der es heißt, dass wir um Anfechtung oder Prüfung beten sollten?
Martin, bitte hör jetzt auf. Du machst mein Leben zur Qual. Wenn wir keine Fortschritte machen, wenn wir uns nicht in eine Haltung begeben, beides, den Frühregen und den Spätregen zu empfangen, werden wir unsere Seele verlieren und werden selbst dafür verantwortlich sein. Erbittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Das steht so in der Bibel.
Ja.
Seid nicht damit zufrieden, dass der Regen im üblichen Lauf der Jahrzehnte sowieso fallen wird. Bittet um ihn.
Also warum bittet man darum? Denn Gott wird für ihn sorgen.
Es ist sehr wichtig, dass wir Motive verstehen. Bitte ich um den Spätregen, weil ich die Bestätigung haben möchte, dass ich einer der Auserwählten bin? Und jetzt jeden informieren kann?
Nein.
oder bitte ich um den Spätregen, weil ich das gleiche Mitgefühl für die Menschheit empfinde, das er für sie hatte.
Nun, das ist es. Deshalb frage ich ja nach dem Grund, weswegen man darum bittet. Es geht um einen selbst. Gott möchte, dass man begreift, dass wir ihn brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist.
Denn ohne ihn können wir nichts tun. Die Versammlung der Gemeinde, wie zum Beispiel auf Zeltversammlungen, die Zusammenkünfte der Hausgemeinden oder Hauskreise und alle Gelegenheiten zum persönlichen Einsatz bei der Rettung von Menschen bietet Gott willkommene Anlässe, den Frühregen und den Spätregen auszuteilen. Eine Sache habe ich in meinem Leben erkannt, Martin. Es ist definitiv wahr, dass das Schwert des Geistes zweischneidig ist.
Ja, das ist nur allzu wahr.
Wenn man gibt, erhält man mehr zurück. Wir haben gerade die Schule der Propheten, richtig? Und wir halten Stunden zur Offenbarung und Daniel und wo wir uns im Strom der Zeit befinden. Wir versuchen dabei, die losen Enden zu verknüpfen und es zusammenzufügen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das tun, stimmt's?
Nein, es ist das dritte Mal.
Es ist das dritte Mal. Ich finde es erstaunlich, dass man tatsächlich mit jedem Mal, dass man es tut, mehr erbaut wird. Vielleicht noch mehr als sie. Weil man auf einmal Verbindungen sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat.
Gott wirkt so an einem selbst, wenn man es präsentiert.
Ja, also wenn man es nicht teilt,
erhält man es nicht.
Dann empfängt man es nicht. Wenn man seinen Becher nicht ausleert, wie kann man da erwarten, dass er wieder gefüllt wird?
Ja.
Und wenn er dann gefüllt wird, wird er genau mit den Dingen gefüllt, die man beim letzten Mal ausgegossen hat. Oder befindet sich mehr drin?
Es befindet sich mehr darin. Gott verheißt das. Es ist wie bei den Talenten. Derjenige, der die Talente für sich behielt, ihm half das gar nichts. Aber wenn er anfängt, die Talente einzusetzen, erhält er mehr zurück.
Also das ist sehr wichtig, wenn man seinen Glauben nicht teilt. Wie wird man dann im Spätregen plötzlich zu einem, der ihnen super austeilt?
Ja. Es wird kein Zauberstab sein, der einen verwandelt und einen schlau macht. So wie es hier hieß, meine nicht, dass das, was dir jetzt unter dem Frühregen fehlt, das dann ausgeglichen werden wird.
Ja, dass du das dann bekommen wirst. Okay, man muss kein redegewandter Sprecher sein, man muss das nicht haben. Es sind die kleinen Dinge, die wichtig sind. Das kleine persönliche Etwas hier, die kleine Aufmerksamkeit da, das freundliche Wort dort, die Ermutigung hier, das macht den Unterschied. Und das eigene Leben. Martin, beobachten die Leute einen?
Okay, nun, ja, definitiv. Andauernd nehmen sie einen unter die Lupe.
Kannst du fake, gefälscht sein?
Kann man schon, aber sie entdecken das.
Was ist, wenn man meint, an einem privaten Ort und nicht unter Beobachtung zu sein? Und man tut und macht, was man möchte. Wenn man es nicht auslebt, hat man es nicht.
Ja, das ist wahr.
Sonst ist man ein Heuchler, ein Fake.
Wenn man in seinem Leben etwas vorspielt, wie geht das Sprichwort nochmal? Wenn man die Wahrheit sagt, kann man sich leicht erinnern. Aber wenn man eine Lüge erzählt, wird man scheitern, weil man nicht immer auf der Höhe ist, was man die ganze Zeit alles zusammengelogen hat.
Die Evolution macht schon gute Arbeit.
Nun, sie hat schon einige Risse.
Ja, darüber befinden sich unbedingt einige Risse. Doch niemand meine, dass mit dem Besuch dieser Versammlungen ihre Pflichten erfüllt ist. Der bloße Besuch all dieser Treffen, die abgehalten werden, an sich wird der Seele keinen Segen bringen. Wenn man bei diesen Botschaften etwas empfängt, ist das schön. Doch sobald man empfangen hat, muss man es weitergeben und teilen.
Ja.
Und im Weitergeben wird man selbst geformt.
Das ist wahr.
Denn man wird immer eine positive Antwort erhalten, wenn man etwas teilt. Stimmt das, Martin?
Nein.
Nein, du bekommst dafür Prügel.
Aber jetzt, wo wir über das Weitergeben sprechen, sobald man empfängt, gibt man es nach draußen weiter. Denn das ist das Hauptziel. Wir müssen gehen und evangelisieren. Aber das hat auch damit zu tun, wo man diesen Heiligen Geist bekommt. Bei diesen Zusammenkünften, in der Gemeinde, bei Zeltversammlung. Also indem man diese vernachlässigt, ja, fügt man der eigenen Seele Schaden zu. Und dort in der Gemeinde, bei der Zeltversammlung, wo man manchmal auch etwas Reibung, Konfrontation erfährt.
Und vergiss nicht, jeder hat eine andere geistliche Gabe. aber man muss sie ausüben. Sagen wir einmal, deine Gabe ist die Gastfreundlichkeit. Bei dir fühlen sich Leute wohl. Weißt du, wer in der Bibel diese Gabe der Gastfreundschaft hatte? Die Familie von Lazarus.
Ja, es war Martha.
Ja. Martha nörgelte und maulte in der Küche und Maria saß zu Jesu Füßen und Lazarus. Ich vermute, er war ein entspannter Typ. Es war einfach so angenehm, in diesem Haus zu sein.
Ja.
Da gab es keinen Druck, man konnte einfach...
Deshalb liebte Jesus es, dorthin zu gehen. Er konnte dorthin gehen und es war ein Ort, an dem er ein wenig Kraft sammeln konnte.
Ja, seine Batterien wieder aufladen. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, dass man fähig ist, das zu tun.
Mit Sicherheit.
Faszinierend. Man kann verschiedene Dinge machen. Also, wie bereitet man sich darauf vor? Man muss es dem Heiligen Geist erlauben, in diesem Zustand geformt zu werden.
So ist es.
Gastfreundlichkeit, Freundlichkeit. Einige mögen die Gabe des Lehrens haben. Es gibt Leute, die gerne viel lesen, die gerne Dinge verstehen, die versuchen, Dinge zusammenzustellen. Es ist großartig, wenn man das tun kann. Doch was bringt es, wenn man es zu Grabe trägt und die Würmer es dort fressen?
Nichts. Teile es.
Teile es?
Ja, teile es. Die andere Sache ist die, dass man seine Gabe keinem anderen aufzwingen soll. Denn das geschieht ziemlich oft. Man regt sich auf, wenn andere Menschen es nicht so machen wie man selbst.
Richtig. Aber jeder hat seine eigene Gabe. Da gibt es diesen Spruch auf Afrikaans. Schuster, bleib bei deinen Leisten, bei dem, worin du gut bist.
Ja.
Gott beruft dich also und möchte, dass du diese Gaben einsetzt. Und beim Spätregen, sobald man einmal diese Tugend ausgeübt hat,
jetzt in der gegenwärtigen Situation,
dann wird man ganz natürlich weitermachen und das wahrscheinlich gar nicht wissen, dass man den Spätregen empfangen hat.
Ja.
Es wird einfach ganz natürlich sein.
So ist es. Und es wird umso wirkungsvoller sein.
Ja. Lasst uns mit zerschlagenem Herzen sehr ernstlich darum bitten, dass jetzt, zur Zeit des Spätregens, die Gnadenschauer auf uns fallen. Bei jeder Versammlung, die wir besuchen, sollen unsere Gebete aufsteigen, damit Gott uns gerade in diesen Augenblicken erwärmt und erquickt. Wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, dann wird jener in uns Sanftmut, Demut des Geistes und ein beständiges Empfinden der Abhängigkeit von Gott bewirken, damit der Spätregen uns vervollkommnet. Wenn wir im Glauben und im Segen beten, werden wir ihn empfangen, wie Gott es verheißen hat. Darin liegt keine Vermessenheit.
Nein, das ist sehr wichtig. Denn Vermessenheit
ist Satans Gegenstück zum Glauben.
Ganz genau. So passierte es ja mit Adam und Eva, besonders Adam. Er war vermessen. Gott wird es nicht so genau nehmen.
Richtig.
Das war kein Glaube.
Martin, was meinst du, wie Martin Luther sich fühlte, als er allein vor diesen Prälaten, päpstlichen Gesandten, Königen, Fürsten und Kurfürsten stehen musste?
Papal Nuncios and Kings and Emperors and Electors and standing there alone.
Meinst du, dass er überheblich oder völlig von Gott abhängig war?
Nun, völlig abhängig. Erinnere ich mich richtig, dass er um etwas Zeit bat und noch einmal beten ging? Dann kam er zurück und da gab es keine Vermessenheit.
Richtig. Meinst du, dass es für einen Mann möglich gewesen wäre, der so sehr, wie er von all diesen Leuten verachtet war, so eine Wirkung zu hinterlassen, wenn der Heilige Geist nicht da gewesen wäre? All of these people to be
able to make such an impact if the Holy Spirit hadn't been. Das wäre unmöglich gewesen.
Ja, unmöglich. Ein Mann stellt die Welt auf den Kopf. Und Jan Hus hatte hunderte Jahre schon zuvor gesagt: Heute bratet ihr eine Gans, denn das bedeutet der Name Hus auch. Aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan hören, den ihr nicht vernichten könnt. Erstaunlich, nicht wahr? Das war ein Frühregen, der beispielhaft zeigte, was in noch größerem Ausmaß im Spätregen geschehen kann.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir bewegen uns sehr rasch auf ganz ähnliche Situationen zu, denen wir gegenüberstehen werden.
Unbedingt, auf jeden Fall. Wie sich das Öl der Olivenbäume in die goldene Röhre ergießt, so versuchen die himmlischen Boten, all das weiterzuleiten, was sie von Gott empfangen haben. Martin, wenn sie das tun, sollte es da nicht auch unser Ziel sein? Wenn man etwas entdeckt hat und sich denkt, wow, was macht man als erstes? Es horten oder hinzugehen und es teilen?
Teilen.
Danach bezieht man dafür Prügel, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Also sei bereit für alles, was kommen mag, aber teile es.
Der gesamte Schatz des Himmels wartet nur darauf, von uns angefordert und empfangen zu werden. Und wir sollen den Segen, den wir empfangen, wieder weitergeben. So werden die heiligen Lampen gefüllt und die Gemeinde wird zum Licht der Welt. Die Gemeinde besteht also aus denen, die bereit sind, das Licht weiterzutragen. Der Herr möchte, dass jede Seele bereit ist, diese Arbeit in dieser Zeit zu verrichten, in denen die vier Engel die vier Winde zurückhalten, dass sie nicht blasen, bis Gottes Knechte an ihren Stirnen versiegelt sind. Jetzt ist keine Zeit für die eigenen Annehmlichkeiten. Wenn diese Winde losgelassen werden, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Man muss also die Arbeit jetzt verrichten.
Dann ist sie vorüber.
Jetzt.
Jetzt? Auf der Stelle. Die eigenen Annehmlichkeiten müssen zurückgedrängt werden.
Heißt es nicht, dass Übung vollkommen macht?
Ja.
Nun, wie viele sagen, ich kann das nicht machen?
Übe einfach nicht das Falsche, sonst wird es vollkommen falsch.
Okay. Wie viele sagen, ich kann das nicht machen?
Ach, auch die Bibel ist voll solcher Leute.
Mose sagte, ich kann das nicht. Der Prophet sagte, ich kann das nicht machen. Jonah sagte, töte mich, ich laufe weg. Werf mich über Bord, das ist mir egal. Ich werde es nicht machen.
War es nicht Jeremia, der sagte, ich höre auf, in diesem Namen zu predigen?
Verflucht sei der Mann, der meiner Familie sagt, dass ihnen ein Sohn geboren ist. Was hatte der arme Kerl damit zu tun? Er verflucht ihn. Also, die Bibel ist voll mit solchen Dingen. Aber das Lustige ist, dass sie es alle gemacht haben. Alle taten sie es.
Ja. Sie sind durchgedrungen. Und was half ihnen dabei, es zu schaffen? Das war der Heilige Geist.
Ja, und sobald man es einmal gemacht hat, versteht man gar nicht mehr, warum man es vorher nicht tun wollte. Jetzt ist keine Zeit für die eigenen Annehmlichkeiten. Die Lampe der Seele müssen bereitet werden. Sie müssen mit dem Öl der Gnade versorgt werden. Jede Vorkehrung muss getroffen werden, um geistlichen Niedergang und Abfall zu verhindern, damit der große Tag des Herrn uns nicht wie ein Dieb in der Nacht überfällt. Jetzt sagt die Bibel, doch ihr, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass es euch wie ein Dieb überfallen sollte. Richtig? Wir sollten es schon wissen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Wenn wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes und Gottes Wirken in uns auf dem schmalen Pfad unterwegs sind, dann können wir bereit sein, sodass es uns nicht wie ein Dieb in der Nacht überfallen wird. Das ist die Vorbereitung und die Erklärung zur Frage, wirst du standhaft bleiben können?
Martin, wenn du all diese Zitate liest, siehst du da irgendwo ein Schlagzeug, auf das man wie ein Heide schlägt, um die Ausgießung irgendeines Geistes zu erhalten, der einen in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt? Siehst du da irgendetwas derartiges?
Nein, ich sehe da auch keine Verwirrung oder ein Herumrollen auf dem Boden.
Nichts davon. Das sind alles ganz praktische Ratschläge, was es umfasst. Also man muss tief ins Wort eingetaucht sein. Man muss die aktuelle Problematik verstehen. Man muss Praxis darin haben, diese weiterzugeben und muss die Vorteile dessen geerntet haben, was man weitergegeben hat. Denn es ist ein zweischneidiges Schwert, richtig? Sogar wenn es negativ auffällt.
Ja.
Denn manchmal wird das Negative dich tiefer graben lassen.
Ja.
So dass man es noch besser verstehen kann.
Denn manchmal hat man selbst vielleicht eine leicht verdrehte Ansicht darüber.
Ja, und versiegelt werden ist ein so starkes Festsetzen der Wahrheit, dass man nicht davon wegbewegt werden kann. Aber in der Wahrheit festgesetzt zu sein, bedeutet nicht, von einer Lüge getäuscht zu sein.
Nein.
Wo findet man also die Wahrheit? Man versucht doch, sie in diesem Wort zu finden. Und sobald man sie gefunden und verinnerlicht hat, sie also angenommen hat, dann kann jeder, der so viel Gegenteiles behauptet, wie er möchte, man wird nicht davon wegbewegt werden können.
So ist es.
Ob man jetzt die Sabbatfrage oder den Zustand der Toten hernimmt. Wenn jemand einen damit nicht konfrontiert, ich weiß es aber, denn mein verstorbener Vater oder wer auch immer ist mir erschienen. Etwas derartiges kann einen nicht davon wegbewegen, denn das Wort sagt etwas anderes.
Ja, man muss darin festgesetzt sein.
Richtig. Wir mögen lange dem schmalen Pfad gefolgt sein, aber es ist nicht sicher, das als Beweis dafür zu nehmen, dass wir ihn zum Ende folgen werden. Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und das tut, was böse in den Augen des Herrn wird, seiner früheren Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden und es wird sicherlich sterben. Wenn der Gottlose von seinen bösen Wegen umkehrt und das tut, was richtig ist in den Augen des Herrn, wird seiner früheren Gottlosigkeit nicht mehr gedacht werden. Er wird sicherlich leben. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Hesekiel sagt das oder so ähnlich. Nun gut, es gibt keine Garantie, wenn man dem schmalen Pfad gefolgt ist, dass man jetzt selbstzufrieden sein kann. Das zu tun wäre nicht sicher. Wenn wir mit Gott in der Gemeinschaft des Geistes gewandelt sind, dann deshalb, weil wir ihn täglich im Glauben gesucht haben. Doch diejenigen, die diesen Geist und die Gewohnheit des Gebets nicht kultivieren, kann nicht erwarten, das goldene Öl der Güte, Geduld, Langmut, Sanftheit und Liebe zu erhalten. Martin, was sind diese?
Die Frucht des Geistes.
Ihr Charakter wurde auch verändert.
Ja, das sind die Dinge, bei denen man das Gefühl hat, zu bluten.
Martin, stehen Sie mit unserer Natur in Einklang?
Also mit meiner nicht?
Überaus trügerisch ist das Herz und böse. Wer kann es ergründen?
Und manchmal macht man dann, also ich saß eines Tages da, ich glaube, ich telefonierte, und je mehr ich redete, umso deutlicher sagte ich zu mir, du solltest jetzt ruhig sein. Je schneller mein Mund sich bewegte, desto lauter wurde es. Sei doch still. Aber ich wollte nicht aufhören, also das Fleisch streitet. Nein, es ging schief. Ja, es ist immer noch ein Kampf.
Haben die Bremsen nicht funktioniert? Okay, Martin, wir müssen also Güte, Geduld, also meine Schwiegermutter pflegte mich her, Ungeduld zu nennen. Mr. Impatient.
Mother-in-law used to call me Herr Ungeduld. Mr. Impatience.
Das war und ist eine größere Hürde. Die Langmut, Sanftmut und Liebe.
Long-suffering, Gentleness and Love.
Martin, das sind alles Charakterfragen.
Aber wie empfängt man es? Wie arbeitet man daran? Hier steht die Antwort.
Ja, der Herr packt einen in diesen Schmelzofen und er konfrontiert dich mit deinen verdrehten Charaktereigenschaften immer und immer und immer wieder. Und was sind die besten Orte dafür, wenn ich das formulieren darf? Im Schmelzofen mit den Geschwistern.
Ja, in einem Missionswerk, in einer Gemeinde.
Paulus sagt, er wurde mit Stöcken geschlagen, er hat Schläge erhalten, er litt Schiffbruch.
Er wurde gesteinigt
und wie tot liegen gelassen. Aber das Sahnehäubchen obendrauf waren die Brüder.
Ja.
Und wenn man das im Geist der Weissagung nachliest, wird uns gesagt, dass der Herr es zuließ, dass Paulus früher zur Ruhe gelegt wurde, als er sollte. Wegen der Brüder.
Tja.
Martin, die Gemeinde ist manchmal ein guter Ort, um Geduld, Langmut, Sanftmut und Liebe zu praktizieren.
Patience, long-suffering, gentleness and love.
But if I read this, wenn ich das hier richtig herauslese, heißt es, wenn man es ohne die Gewohnheit zu beten macht,
dann kannst du es vergessen.
Dann kann man es vergessen.
Jeder sollte sich von der Welt fernhalten. Das ist noch so eine schwierige Sache, stimmt's? Was macht das mit der Ökumene?
Die ist weg. Und auch politische Korrektheit ist damit weg.
Die politische Korrektheit ist verschwunden, okay. Die voller Ungerechtigkeit ist, wir sollen nicht für eine Zeit mit Gott verwandeln und dann seine Gesellschaft verlassen und in selbst entfachten Funken wandeln oder einen geteilten Sinn haben. Wir sind berufen, die besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu verkündigen. Man kann jeder dieser Sätze nehmen
und sie auseinandernehmen.
Und sie können einen treffen wie ein Hammer, stimmt's?
Deswegen soll man ja, auch wenn man Bibelverse liest, diese verinnerlichen und schauen, was es für einen selbst bedeutet.
Was ist, wenn man andauernd gegen eine Mauer läuft, wenn man die spezielle Wahrheiten für diese Zeit verkündet? Was machst du dann?
Nun, du betest einfach und machst weiter.
Und machst weiter. Das erinnert mich daran, dass meine Frau als Buchevangelistin unterwegs war. Sie versuchte es eine Weile. Sie ging von Tür zu Tür. Von Natur aus ist sie eher schüchtern. Und sie kam zu diesem Haus, der Mann ließ sie herein und verschloss dann hinter ihr die Tür. Er machte nichts Seltsames, aber es war ziemlich verstörend. Dann sagte er ihr seine Meinung, denn ihm gefiel nicht, was sie präsentierte. Er mochte ihre Theologie nicht. Schließlich warf er sie buchstäblich aus dem Haus. Sie regte sich sehr darüber auf. Sie wollte aufgeben, doch dann sagte sie, nein, ich mache weiter. Ich versuche es noch einmal. Und so kam sie zum nächsten Haus. Dort war eine Putzfrau, die die Tür öffnete. Und als die Tür aufging, rannte ein kleiner Hund heraus. Die Frau war verzweifelt, denn sie war für den Hund verantwortlich und jetzt war der Hund draußen. Also rannte meine Frau hinter dem Hund her und hob ihn auf. Der Hund hatte Panik und, ja, machte sein Geschäft.
Ließ etwas fallen.
Verteilte Durchfall über ihre ganze Kleidung. Und so war sie mit Durchfall bedeckt. Sie war äußerst ungehalten, brachte den Hund zurück, ging nach Hause, duschte sich und zog sich um. Sie war entschlossen aufzugeben. Doch diese sanfte Stimme sagte, gib nicht auf. Also ging sie zurück und klopfte im dritten Haus. Und dort waren die Menschen interessiert und wollten alles wissen. Manchmal machst du so einen Prozess durch.
Ich denke, man muss auch leidensfähig sein und einfach weitermachen.
Die Umstände waren nicht sehr angenehm. Erst gewaltsam hinausgeworfen, dann voller Hundekot, doch schließlich. Also, wir müssen beten. Während wir beten, sollten wir glauben und auf Gott vertrauen. Es ist die Zeit des Spätregens, wenn der Herr in großem Ausmaß von seinem Geist geben wird. Sei inbrünstig im Gebet und wache im Geist. Kann man das nur hier lesen oder kann man das auch in der Bibel lesen?
Es ist ein Zitat aus der Bibel.
Er steht überall. Das kommt aus Testimonials to Ministers. Diese Themen muss man im Hinterkopf haben, solange man sich auf diesem mitgenommenen Schiff befindet.
Ja. Und wir sollten anfangen, um den Spätregen zu beten. Aber wir sollten auch wissen, dass wir vom gegenwärtigen Regen, vom Frühregen Gebrauch machen sollten, wobei der Heilige Geist in uns wirkt.
Nun gut. Einige werden fragen, aber warum kann ich nicht vom Schiff springen? Warum muss ich draufbleiben?
Ja.
Nun, die Bibel sagt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Es gibt eine Braut. Und die Bibel sagt, hier sind, die da halten die Gebote Gottes. Und das Zeugnis haben und den Glauben Jesu. Diese sind es, die Gebote halten, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens. Es gibt hier bestimmte Eigenschaften, die man nicht einfach ignorieren kann.
Nein.
Manche haben Angst vor dieser Zeit der Trübsal, stimmt's?
Ja, das ist nur allzu wahr. Ich glaube, dass es für die meisten, wie wir es auch schon vor einiger Zeit ansprachen, eine überwältigende Überraschung sein wird, wovon die Welt gefangen wird. Also irgendwie ein wenig ängstlich, sollten wir das sein?
Sagt die Bibel nicht, dass einer 1000 in die Flucht schlagen wird?
Ja.
Das ist unmöglich, außer Gott wirkt für uns. Hier haben wir eine Verheißung, dass Engel uns in der Zeit des Trübsal beschützen. Das stammt aus Maranatha. Am Tag der erbitterten Prüfung wird Christus sagen, komm mein Volk, geh in deine Kammer und verschließe die Tür hinter dir. Verbirg dich für eine kleine Weile, bis der Zorn vorüber sein wird. Das ist offensichtlich nach dem Ende der Gnadenzeit.
Ja, das ist nachdem das Schiff aufgeschlagen ist. Alles ist weg, der Spätregen ist gekommen, auch das ist vorbei.
Dann wird man unter dem Schutz des Allmächtigen sein, richtig?
Ja, das stimmt.
Was sind die Kammern, in denen sie sich verbergen sollen? Sie sind der Schutz Christi und der heilende Engel. Das Volk Gottes befindet sich zu dieser Zeit nicht alle an einem Ort. Sie befinden sich in verschiedenen Gruppen in allen Teilen der Erde. Ich sah, wie die Heilige die Städte und Dörfer verließen und sich in Gruppen zusammenschlossen und an einem ganzen einsamen Ort leben. Engel versorgten sie mit Essen und Wasser, während die Gottlosen Hunger und Durst erlitten. Martin, gibt es diese Verheißung nur hier oder auch in Psalm 91?
Ja.
Ob 1000 fallen zu deiner Seite oder 10.000 zu deiner Rechten, wird es dich doch nicht treffen. All diese Verheißungen stehen im Psalm 91. Sie sind für die Zeit der Trübsal. Hier haben wir es mit der Zeitspanne nach dem Ende der Gnadenzeit zu tun.
Vielleicht ist es wichtig, etwas anzuführen. Denn viele Leute, die doch klare Anweisungen haben, dass wir uns selbst versorgen müssen, aus der Stadt aufs Land hinausziehen, erwirb ein Stück Land, um eigene Nahrung anzubauen. Einige sagen dann, laut dem hier werden Gott und die Engel sich um einen kümmern.
Das ist in der Zeit der Trübsal. In der kleinen Trübsalzeit vor dem Ende der Gnadenzeit wird es eine Zeit geben, in der man noch einige Dinge machen kann. Es wird schwer sein, aber Gott wird sich darum kümmern. Und es heißt hier, man wird in Gruppen herauskommen, wenn man es nicht selbst tun. Wird Gott einen Weg dafür eröffnen? Der Punkt ist der, sei nicht ängstlich. Die Bibel sagt, mein Volk wird nicht in Eile ausziehen, denn sie werden vorbereitet sein. Genauso wie beim Fall von Jerusalem. Wenn ihr das Groll der Verwüstung an heiliger Stätte sehen werdet, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat, wer es liest, der merke auf. Sie verstanden es und sie gingen hinaus.
In Ruhe.
In Ruhe. Engel versorgten sie mit Nahrung und Wasser. In der Nacht zog eine sehr beeindruckende Szene an mir vorüber. Es schien eine große Verwirrung und Konflikt der Armeen zu geben. Ein Bote des Herrn stand vor mir und sagte, ruf dein Haushalt, ich werde euch führen, folgt mir. Er führt mich einen dunklen Weg hinunter durch einen Wald, dann durch Bergschluchten und sagte, hier seid ihr sicher. Nun, Martin, nicht jeder wird so geführt werden. Einige werden tatsächlich in Verliesen oder gefangen genommen worden sein. Dann wird sich Gott auch dort um dich kümmern.
Was tat er für Petrus, als der in einem Verlies war?
Genau das Gleiche. Die Wachen schliefen ein, die Ketten fielen ab.
Die Türen gingen auf und er ging hinaus.
Es gab andere, die zu diesem Zufluchtsort geführt worden waren. Der himmlische Bote sagte, die Zeit der Trübsal ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen, so wie der Herr euch gewarnt hat, dass sie kommen würde. In der Zeit der Trübsal, kurz vor dem Kommen Christi, werden die Gerechten durch dienstbare Engel bewahrt werden. Manchmal gibt es Aufführer geben, die sogar diejenigen angreifen wollen, die die Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Und dann werden Engel in der Erscheinungsform von Kriegsleuten eingreifen und sie hindern, das zu tun, was sie durchführen wollen.
Es ist auch wichtig zu sehen, dass das, worüber wir sprechen, in der Zeit der Trübsal passiert, nach dem Ende der Gnadenzeit.
Nach dem Ende der Gnadenzeit.
Denn zuvor wird es leider oder glücklicherweise, das hängt davon ab, wie man es sieht, Märtyrer geben.
Ja. Doch für den Übertreter von Gottes Gesetz wird es keine Sicherheit geben. Also die Zeit der Trübsal ist für den Übertreter schlimmer also Gottes Volk. Engel können dann diejenigen nicht schützen, die eine der göttlichen Vorschriften missachteten. In der Abschlusszeit der Weltgeschichte wird der Herr mächtig für die wirken, die standhaft für das Richtige einstehen. Inmitten der Trübsalzeit, wie es noch keine gab, seit es Völker gibt, werden seine Auserwählten unbewegt stehen. Martin, jeder kann Teil der Auserwählten werden. Denn die den Willen des Herrn tun, das sind die Auserwählten.
Es ist die eigene Entscheidung.
Ja, Satan mit seinem ganzen Heer der Bösen kann den Schwächsten von Gottes Heiligen nicht vernichten. Engel, die jene an Stärke übertreffen, werden sie schützen und für sie wird Jehova sich als Gott der Götter offenbaren, der aufs Äußerste diejenigen retten kann, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Sagt die Bibel nicht, dass er seinen Engeln befiehlt über dir?
Ja. Es ist also wichtig, hier zu begreifen, dass es den Spätregen gab, über den wir gesprochen haben. Und die Leute wollten wissen, wie wir standhaft bleiben können, durch Gebet, indem man sich durch den Frühregen auf den Spätregen vorbereitet. Dann kommen wir zum Ende der Gnadenzeit. Und da muss man sich, wie schon vorher erwähnt, nicht ins Koma stressen. Setze dein Vertrauen auf Gott und er wird den Rest für dich tun.
Und nimm den Moment des stillen Gebets eine ernstliche Selbstprüfung vor.
Dazu müssen wir jetzt kommen.
Und frage dabei, Herr, steht etwas zwischen uns? Möchtest du, dass ich so bin? Ich habe Charakterfehler. Kannst du mir helfen, sie zu überwinden? Mir gehen Gedanken durch den Kopf. Ich hatte erst eine lange Unterhaltung mit einem jungen Mann, der sich in einem ernsten Zustand befand. Und er wollte einen Ausweg. Der Weg aus diesem Zustand ist deutlich im Wort ausgesprochen, aber man muss einen Schritt in diese Richtung unternehmen. Man muss seinen Fuß schon in den Jordan setzen, bevor die Wasser zurückweichen. Und wie oft habe ich Leute, die sagen, ich möchte das Richtige tun? Ich will meinen Fuß in den Jordan setzen. Und dann sieht man sie ein paar Jahre später, sie sind völlig verändert. Haben wir das nicht auch in unserem Missionswerk gesehen?
Viele Male.
Immer und immer wieder. Also für die Trübsalzeit ist eine Selbstprüfung zwingend notwendig. Martin, das war jetzt alles aus dem Geist der Weissagung. Sollen wir ein wenig aus der Bibel lesen?
Lass es uns nebeneinander stellen und schauen, ob es miteinander übereinstimmt.
Der Thessalonicher Brief hat einen schönen kurzen Abschnitt zu dieser Vorbereitung. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Bitte höre mit dem Lesen hier nicht auf.
Nein, das ist das Allerwichtigste. Lies alles.
Wie viele Leute zitieren das?
Ach, einfach jeder. Vor allem, wenn sie eine heimliche Entrückung haben wollen.
Oh ja. Also, mache dir dazu keinen Kopf. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Friede und Sicherheit. Wenn angefangen wird, darüber zu sprechen, man aber deutlich sehen kann, dass es in dieser Welt weder Frieden noch Sicherheit gibt. Und Gerechtigkeit gibt es in ihr auch nicht. Der Dieb läuft unbehelligt auf der Straße und der Mörder wird freigelassen. Wer belästigt und vergewaltigt, macht einen Deal aus und kommt frei. Es ist unfassbar, stimmt's?
Ja.
Ihr aber, Brüder, hier im Vers 4 muss man die Geschichte wieder aufgreifen, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Können wir uns bitte daran erinnern? Darüber möchte ich in der nächsten Folge sprechen. Warum ist es nicht möglich, dass diejenigen, die tief ins Wort eingetaucht sind, wie ein Dieb in der Nacht überfallen werden?
Das ist so wichtig, denn das gibt einem Hoffnung. Es gibt einem Frieden. Denn man kann seinen Glauben darauf setzen, dass er unter dem gegenwärtigen Regen an einem arbeitet. Und wenn man darauf hört, wird man nicht überfallen werden.
Man wird nicht überfallen werden, sondern ihn erwarten. Tatsächlich wird man ihn begrüßen, denn die Alternative, eine Fortführung der Situation, wie wir sie heute in der Welt haben, ist einfach unerträglich. Ich meine, wie viele Tränen fließen täglich in die Flüsse wegen des Zustands dieser Welt? Ich hoffe jedenfalls, dass es bald ein Ende hat.
Ich auch.
Ihr alle seid Söhne des Lichts, Martin. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was macht diese Gemeinde Laodicea?
Schnarchen. Also sie wacht nicht.
Jemand sagte, wir sollten aufhören zu lachen, denn wir leben in einer sehr ernsten Zeit.
Vielleicht können wir es nochmals erklären. Wir wissen genau, wie ernst die Zeiten sind. Und es ist auch kein sarkastisches Lachen darüber, sondern weil wir wissen, dass auch wir noch einige Arbeit zu tun haben. Und dass wir mit diesen Dingen da sitzen und sie sehen. Und wenn wir es sehen, das Schnarchen und es dann noch lesen.
Lass uns einfach weitermachen. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Okay. Muss man Christus kennen, um das zu verinnerlichen?
Man muss den wahren Christus kennen und auch, was er für uns getan hat.
Kein Fake-Christus. Was ist, wenn man dieses Bild von Christus hat, dass er ein strenger Aufseher ist, der nur darauf wartet, einen ins Fegefeuer zu werfen, dass er deine Sünden ins nächste Millennium reinigen kann, weil du einmal ausgerutscht bist?
Nein.
Ich habe solchen Gott nicht. Hast du solchen Gott?
Nein, das ist auch nicht der Jesus aus der Bibel. Es gibt in der Bibel auch keinen Jesus, der sagt, mach einfach weiter mit dem, was du machst. Das ist schon in Ordnung. Weil du einmal meinen Namen gesagt hast, ist es für dich in Ordnung. Das funktioniert auch nicht.
Okay, ich muss also Christus kennen. Ich muss auch den Charakter Christi kennen. Und ich muss mich mit ihm angefreundet
ja.
haben.
Ja, er muss dein König und dein Freund sein.
Und dein Freund und dein Bruder.
Und dein Bruder.
Alles zusammen.
Okay.
Es geht weiter. Der für uns gestorben ist, er muss also ein freundliches Herz haben und sich um uns sorgen, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Der einzige Grund, warum man ihn mit ihm leben möchte, liegt darin, dass man eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Ist also wichtig, eine solche Beziehung zu pflegen? Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Die Bibel sagt auch, dass sie oft zusammenkam.
Und das Brot miteinander brachen.
Und sie aßen zusammen und teilten ihre Erfahrungen miteinander. Das stärkt die Menschen, Martin. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Geschieht das in der Gemeinde immer so, Martin?
Genau darauf müssen wir natürlich hinarbeiten.
Aber geschieht es denn?
Nein, es passiert nicht. Aber wenn wir wissen, dass es nicht geschieht, dann müssen wir daran arbeiten. Es muss gleich hier getan werden.
Dann muss noch einiges getan werden. Okay. Und manchmal muss man jemanden anderen in einem neuen Licht sehen. Denn vielleicht irritiert einen ja gewisse Dinge an ihm. Und höre auf das Negative zu sehen. Sieh auf das Positive. Und schau, was ein freundliches Wort tun kann.
Weißt du, der Teufel hält uns sehr beschäftigt. Mit negativen Gedanken und Mutmaßungen. Mit allem Möglichen. So wie du es gerade sagtest. Wenn man schon mit einem voreingenommenen Denken hereinkommt, dann versuche es doch mit einem freundlichen Wort oder einer freundlichen Geste.
Ja, sei freundlich. Hast du jemanden, den du nicht wirklich magst? Kürzlich umarmt oder ihn angelächelt? Gut, also, das sind die kleinen Dinge, die wir tun können. Wir können anfangen, das zu kultivieren und zu praktizieren. Und das tut man um der Liebe willen. In Liebe. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Tun wir das?
Ich dachte nur bei denen, die man mag.
Martin, ich denke besonders bei denen, die man nicht mag.
Langmütig oder geduldig gegen jedermann. Puh.
Ist das einfach, Martin?
Nun, ich dachte gerade über mich nach. Und das ist definitiv genau das, was wir anfangen müssen zu praktizieren, durchs Gebet. Daran arbeitet der Heilige Geist jetzt.
Ist es denn leicht, mit einem Stachelschwein zu kuscheln?
Von vorne kann man es ja ein wenig versuchen.
Nein, nicht mal von vorne. Was passiert, wenn man dem Stachelschwein so nah wie möglich kommt und es bittet, doch die Stacheln nur für einen Augenblick anzulegen, um dann etwas näher zu kommen? Ich meine, sogar ein Stachelschwein muss sich paaren, richtig?
Ja, und ein Stachelschwein, also Zahme, sind sehr anschmiegsam.
Sie sind anschmiegsam?
Nun, das habe ich gehört.
Hattest du ein zahmes Stachelschwein?
Nein, ich hatte nur mitten in der Nacht zwei wilde Stachelschweine auf der Veranda vor mir.
Und wie waren sie so?
Ich musste aufstehen und weggehen, weil sie mich nicht in Ruhe lassen wollten.
Du sagst mir also, dass du ihnen gegenüber nicht liebevoll und langmütig bist?
Nein, ich muss da definitiv geduldiger sein.
Steht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Das ist ein guter Rat, um den Spätregen zu erhalten.
Das müssen wir tun. Das muss unsere tägliche Übungsroutine sein.
Wie dämpft man den Heiligen Geist, indem man sich weigert, nachzugeben?
Einfach, indem man das tut, wenn es etwas gibt. Tatsächlich hatten wir vor einiger Zeit eine Unterhaltung. Und da gab es etwas, was ich nie vergessen habe. Wenn man betet, bitte Gott, zeig mir Dinge, wo ich mich noch ändern muss, dann wird man es vom Heiligen Geist hören. Und dann muss man sich entscheiden, ob man ihn dämpft oder nicht. Wenn es Dinge gibt, von denen man weiß, dass man sie ändern muss, kennst du sie?
Und was macht das hier bei all dem? Mittendrin. Er spricht über den Charakter und all diese Dinge und dann sagt er, prophetische Rede verachtet nicht.
Das ist wie bei den Brüdern, deshalb, weil es definitiv gemacht wird.
Aber Martin, man wird dir sagen, wenn du damit anfängst, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist.
Ja, du bist einer, der Israel, wie war das noch?
Der Israel ins Unglück stürzt. Ja, der die Geschwister beunruhigt. Ja, da muss man auf alles prüfen, das Gute beinhaltet. Bedeutet das, dass man seinen Filter zur Stelle haben muss?
Definitiv. Und geh nicht hin und teste den Alkohol und die schlechten Dinge da draußen aus und behalte das, was gut ist. Das bedeutet der Vers hier nicht.
Nein. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist schwer, richtig? Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Wir hatten gerade eine lange Liste, was es bedeutet, geheiligt zu werden.
Ja.
Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Muss man es in eigener Kraft tun?
Das ist der springende Punkt bei der ganzen Sache. Und deshalb müssen wir darüber sprechen. Wer steht denn zwischen uns und Gott?
Na, man selbst.
Ja, du selbst, ich.
Das ist der Einzige, der dasteht.
Man selbst ist der Einzige. Und um das alles zu erhalten, den Frieden unter den Brüdern, all das, wie wir das schon vorher erwähnt haben, hat mit dem Ich-Problem zu tun.
Ja, ein Ich-Problem. Erinnerst du dich an diese Version mit dem Zug? Die Vision mit dem Bahnhof, wo alle die, die nach Positionen strebten, nicht mehr da waren, nachdem diese schreckliche Erschütterung, die Sichtung stattgefunden hatte? Wenn man beständig danach strebt, der Boss zu sein, dann wird man nicht leicht zu erreichen sein. Martin, wenn man irgendwo auftaucht, versuchen die Leute einen zu meiden, weil man überheblich oder herrisch ist, oder dieses oder jenes. Oder strömen Leute auf einen zu. Wie ging es Jesus? Strömten sie nicht alle auf ihn hin? Und sie kamen mit all ihren Problemen zu ihm und schließlich sagten die Jünger, geht weg mit all diesen Dingen und belästigt den Meister jetzt nicht. Und was machen all die Kinder hier? Er hatte Zeit für sie alle.
Schau, das bringt uns zurück zu dem Teil, wer denn zu ihm strömte. Diejenigen, die wussten, dass sie ihn brauchten. Die anderen, die dachten, sie wären auf sich gestellt, schon in Ordnung.
Die Vermessenen.
Man hatte sogar die Jünger, die sagten, weg mit euch. Ist das für uns kein Musterbeispiel?
Ja, ein Musterbeispiel. Also, wir müssen auf uns selbst blicken und uns fragen, Martin, was die Konsequenz unserer Präsenz ist.
What is the consequence of my presence?
Zerstreut sie oder zieht sie an?
Und werde ich davon lernen? Werde ich sehen, ob das biblisch ist, um mich zu ändern?
Was nimmst du aus einer Aussage wie, wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen? Das Erhöhtwerden ist eine Demonstration von Gottes Charakter. Jemand, der willens ist, für dich zu sterben. Und darin gibt es keinen Zwang. Es ist nur das Betrachten dieses Charakters und darüber nachsinnen, was einen zu diesem Charakter hinzieht. Wie die Motte zum Licht. Also das sind tatsächlich die Dinge, die uns für den Spätregen vorbereiten. Ist das nicht so?
So ist es. Auf diese Weise arbeitet man an seinem Charakter.
Ja.
Und verändert ihn jetzt mit Hilfe des Heiligen Geistes, um für den Spätregen vorbereitet zu sein.
Lass uns das nochmals in diesen Schriften lesen. Jesus entäußert sich selbst. In all seinem Tun trat sein eigenes Ich nicht hervor. Das sagten wir doch gerade.
Zu 100%.
Hatten wir das der Bibel entnommen? Alles unterwarf er dem Willen seines Vaters. Als sein Werk auf Erden fast vollendet war, konnte er sagen, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Wir müssen Christus verherrlichen, das ist unsere Mission. Und Martin, falsche Lehren aufzudecken, die eine negative Sicht auf den Charakter Gottes geben, ist das manchmal notwendig? Auch wenn manche es als Angriff oder hart oder was auch immer empfinden. Doch wenn durch sie Christi Charakter in ein falsches Licht gerückt wird, ist es dann nicht unsere Pflicht, das zu korrigieren?
Ich glaube, das ist es.
Und vollende das Werk, das du mir gegeben hast. Er gebietet uns, nehmt euch auch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst, entthront das eigene Ich. Es ist, wie du es sagst, das größte Hindernis zwischen einem Menschen und Christus. Das größte Hindernis ist das Ich. Wer sich in den Christus der Selbstverleugnung, Sanftmut und Demut versenkt, wird mir Daniel sagen müssen, als er einen sah, gleich eines Menschensohn. Es blieb aber keine Kraft in mir, meine Anmut in mir verwandelte sich in Verderbtheit, wie es die King James wörtlich sagt. Also Daniel sagte damit, alles wovon ich dachte, es wäre an mir großartig und toll, ist in Wahrheit Müll.
Und auch was ich getan habe, alles was ich getan habe, die Art wie ich gepredigt habe, die Art wie ich bin. Wenn man Christus betrachtet, sagt man, oh, ich bin nichts.
Unsere Unabhängigkeit und Selbstherrschaft, womit wir so gerne glänzen, erscheinen ganz als verwerfliche Merkmale der Macht des Teufels über uns.
Das sind starke Worte.
Nun, es ist genau das, was Daniel gerade sagte. Seine Anmut, das, was so toll und wunderbar war, war Verderbtheit. Es ist bedeutungslos, es ist tot. Es bedeutet nichts. Die menschliche Natur will stets zur Geltung kommen, ist immer bereit, sich durchzusetzen. Wer aber von Christus gelernt hat, ist frei von Selbstsucht, Stolz und Herrschaft. In seiner Seele ist Ruhe, denn das Ich wird vom Heiligen Geist bewegt. Gibt es hier irgendwo Raum für Narzissmus?
Nein, überhaupt nicht. Jetzt ist es wirklich klar durchgekommen, sodass man verstehen kann, wie die Denkmuster mancher geworden sind.
Okay, also Narzissmus ist in Wirklichkeit eine Eigenschaft Satans.
Ja, sicher doch.
Wenn man Leute manipulieren, kontrollieren und gezielt verunsichern möchte, all diese Dinge, dann sollte man sich wirklich hinsetzen und eine ernsthafte Selbstprüfung vornehmen. Und weil man diese Eigenschaften aus eigener Kraft nicht ändern kann, muss man lernen, sich Christus zu ergeben. Und das kann man nur im stillen Kämmerlein an einem Ort des Gebets.
Schau, eines ist wichtig. Wenn man dazu hört und sagt, ach, aber ich bin doch nicht so, dann vergewissere dich. Nimm die gründliche Selbstprüfung vor, bete und vergewissere dich. Denn wenn Satan die Vorherrschaft in deinem Leben hat, wirst du es manchmal nicht einmal merken.
Man wird es nicht merken.
Dass man genau das anderen antut.
Kannst du anderen die gleiche Freiheit zugestehen, die du dir für dich selbst wünschst?
Damit hat man einen sehr guten Test in allen Bereichen und auf allen Ebenen.
Und wenn man diese Neigung hat, die Arbeit und das Handeln anderer zu kontrollieren.
Sogar wenn man denkt, dass es doch mit guter Absicht getan ist.
Ja, kann man es sich verkneifen?
Genau das muss man tun.
Und jetzt das Schlimmste. Sagen wir mal, man ist etwas äußerst befähigt und man findet jemanden, der das auf eine sehr ungefähige Art macht. Gibt es dann eine nicht-narzisstische Weise, wie man das ansprechen kann?
Das ist sehr wichtig. Was bedeutet es, dabei nicht narzisstisch zu sein? Es bedeutet,
jemanden selbstlos zu helfen, im Gegensatz dazu, jemanden herumzukommandieren.
Indem man ihm nicht erzählt, dass er es falsch macht und er es nur so machen könne wie man selbst.
Stimmt. Nun, was bedeutet das alles? Denn das Ich wird vom Heiligen Geist bewegt. Uns bangt nicht mehr um die Erlangung der höchsten Stellung. Wir haben kein Verlangen, die Aufmerksamkeit anderer auf uns zu lenken, sondern wissen, dass unser vornehmster Platz zu den Füßen unseres Heilandes ist. Also Martin, wenn man die ganze Zeit auf diese Position aus ist, was die Jünger alle taten.
Ich mag diese Aussage. Mit ausgefahrenen Ellbogen Aufmerksamkeit erlangen wollen. Ich komme da hinein, ich will vorne dran sein.
Jesus sagt, geh hin und setz dich in die hintere Reihe. Und wenn der Meister kommt und sagt, Freund, komm höher, dann ist das nicht beschämend, aber das Gegenteil ist extrem beschämend.
But the reverse is exceedingly embarrassing.
Okay. Ja, ich liebe das.
Wir sehen auf Jesus und warten, dass seine Hand uns leite, lauschen auf seine Stimme, dass sie uns berate. Der Apostel Paulus hat dies in seinem Leben erfahren, denn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargeben. Diese Umwandlung findet statt, wenn man Christus ins Herz hereinlässt. Aber um das zu tun, muss man das Ich entthronen.
Und wenn man das getan hat, um auf das zurückzukommen, was wir vorhin besprochen haben, dann hat man den Frühregen seine Arbeit tun lassen. Dann stell dir einmal vor, was der Spätregen tun kann, wenn er zu uns kommt.
Und dann ist es sicher, mit ihm in seinem Thron zu sitzen.
Oh ja.
Ansonsten wäre man ein harter Tyrann und strenger Aufseher. Man wäre wie Satan. Wenn wir Christus in uns aufnehmen, wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das Erdenleben des Heilands war, obgleich reich an Kämpfen, doch ein Leben des Friedens, während wütende Feinde ihn fortwährend verfolgten, sagte er, der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm gefällt. Ein Zitat aus Johannes 8, 29. Kein Ausdruck menschlicher oder satanischer Wut konnte den Frieden seiner vollkommenen Gemeinschaft mit Gott stören. Deshalb konnte er im Boot schlafen.
Während die Naturgewalten tobten.
Meister, kümmert es dich nicht?
Ja.
Sagten Sie das nicht?
Und dem werden wir uns gegenübersehen. Auch wir werden fragen, wo bist du?
Wo bist du? Schau doch, wie das Schiff aussieht.
Was geschieht mit dieser Gemeinde?
Schau dir dieser Kahn an, er ist total fertig. Und das spricht uns zu. Nehmet auch euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden in eurer Seele. Tragt mit mir das Joch des Dienstes zur Ehre Gottes und zur Veredelung der Menschheit, und ihr werdet mein Joch sanft und meine Last leicht finden. Die Eigenliebe stört unseren Frieden. Martin, das sind alles sehr wichtige Dinge, um den Spätregen zu empfangen. Solange das Ich lebt, sind wir immer bereit, es vor jeder Kränkung und jeder Beleidigung zu schützen.
Also wir sind sehr beschützend, wenn es um das Ich geht.
Ja, sehr beschützend. Aber wenn wir uns selbst gestorben sind und unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist, werden wir Vernachlässigung und Geringschätzung nicht mehr zu Herzen nehmen. Wir werden taub und blind sein gegen Vorwurf, Hohn und Beleidigung. Also wird man das offensichtlich erhalten.
Ja, aber man wird dadurch nicht verstört.
Ja, man wird nicht das große Flattern bekommen.
Ja. Nein, kein Nervenzusammenbruch, weil jemand in der Gemeinde oder dort etwas sagte.
Etwas Gemeines sagte. Wie viele Leute sagen, nun, die waren nicht freundlich zu mir, ich gehe niemals zurück.
Genau.
Die Liebe ist langmütig.
Das führt wieder zur Frage zurück, warum man vom Schiff springen möchte. Weil es ein bisschen schwierig wird, die andere Sache durchzumachen.
Ja, aber in diesem Ozean Schwimmen zu durchqueren ist auch ein wenig hart.
Ich denke, das ist ein wenig härter.
Ja, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Wir kennen das alles. Sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Ich denke, dass Gott uns Familien und Kinder gab, damit wir diese Dinge im kleinen Kreis lernen und das auf einen größeren Kreis anwenden können.
Um dann bereit zu sein, es im Himmel anzuwenden.
Wenn man Kinder hat, lernt man zu vergeben, egal was sie getan haben. Sogar wenn es eine schreckliche Sache ist und man fängt von neuem an. Manche mögen das nicht machen, aber im Allgemeinen lernt man genau das in einer Familie. Oder in einer Beziehung wie der Ehe. Glücklicherweise musst du nie "Es tut mir leid" sagen, Martin.
Nein, ich mache das schon.
Ja, lassen wir es lieber. Das Glück, das uns aus irdischen Quellen fließt, ist ebenso veränderlich wie die Umstände, aus denen es entspringt. Aber der Friede Christi ist ein beständiges und bleibendes Gut. Er hängt nicht von den Umständen des Lebens ab, nicht von der Größe des irdischen Reichtums und nicht von der Zahl der Freunde. Christus ist die Quelle des lebendigen Wassers. Und die Glückseligkeit, die er gibt, ist unvergänglich. Man mag also Zeiten des Wohlstands wie der Armut kennen. Doch wenn man Liebe hat, kann man sie alle durchstehen.
Alle.
Wenn die Sanftmut Christi sich im Hause offenbart, werden die Bewohner glücklich sein. Das ist einfach wahr.
Das wird auch in der Gemeinde so sein.
Ja, mit der Gemeinde ist es dasselbe. Sanftmut erregt keinen Streit und gibt kein böses Wort zurück. Sie besänftigt unruhige Gemüter und breitet Freundlichkeit über den ganzen Kreis der Nahestehenden. Wo Sanftmut waltet, gliedert sich die irdische Familie in den höheren, den göttlichen Familienbund ein. Also das ist das Übungsfeld. Wir haben viele Übungsfelder.
Und wir sind gerade mittendrin. Und wenn wir das durchstehen wollen, dann fangen wir doch an, es zu praktizieren.
Ah, okay, Martin. Wir können das also im inneren Kreis praktizieren. In einem etwas größeren Kreis. Das wäre in unserem Fall Clash of Minds oder Verity. Oder die Gemeinde. Oder die Vereinigung. Oder die Union. Oder die Division. Oder die weltweite Gemeinde.
So ist es. Das ist alles Teil der Familie.
Und überall, wo man hingeht, wird man Menschen finden, die Trost brauchen.
Ja, definitiv.
Und überall, wohin man geht, wird man Tyrannen und Narzissten finden. Das gehört zum Gesamtpaket.
Und wir alle müssen an unserem Charakter arbeiten. Denn alle von uns haben ein Ich-Problem, das wir loswerden müssen.
Es wäre für uns viel besser, unter falscher Beschuldigung zu leiden, als unser Gewissen mit Rache an unserem Feinden zu belasten.
Upon ourselves the torture of retaliation upon our enemies.
Der Geist des Hasses und der Rache ist mit dem Teufel aufgekommen und kann dem von ihm Erfüllten nur Böses einbringen. Ich denke, manchmal ist es notwendig, Dinge in Ordnung zu bringen.
Ja, aber nicht mit Rache und Vergeltung. Es hängt davon ab, mit welchem Geist man das tut.
Stelle Dinge richtig und dann sei bereit, auf den Neustartknopf zu drücken.
Raus damit. Diskutiere es aus und starte neu.
Aber dann ein wirklicher Neustart.
Ja.
Grabe es nicht aus.
Nein. Etwas, was irgendwann einmal war.
Vor 2 Jahren hast du das gemacht und ich weiß das heute noch. Und du wirst damit nicht durchkommen.
Wenn Jesus dir so vergeben müsste, wie würde das laufen?
Also mit mir sollte er es nicht so machen, aber ich darf es schon mit anderen, stimmt's?
Ja.
Das ergibt doch keinen Sinn.
Nein.
Okay, vergeltet also nicht. Man kann darüber diskutieren, die Bibel sagt, mach das. Wenn ein Bruder ein Problem mit dir hat, geh hin und bring es in Ordnung. Sagt die Bibel das nicht? Wenn er nicht hören will, dann nimm noch jemand mit. Wenn er immer noch nicht hören will, dann bringe er es vor die Gemeinde. Man kann den ganzen Weg gehen, aber wenn man jemanden wie einen Steuereintreiber behandelt, dann bedenke, wie Jesus den Steuereintreiber behandelte.
Ich möchte da auch etwas einwerfen. Werde auch keine Ikone.
Nein.
Wenn du weißt, dass du an irgendetwas schuldig geworden bist,
bekenne deine Sünde und mach weiter.
Lass es nicht die große Runde machen, bis es dann wieder zu dir kommt und du es immer noch nicht zugeben möchtest und du nur traurig bist, weil du erwischt wurdest.
Ja. Herzensdemut, jene Sanftmut, die aus dem Bleiben in Christus erwächst, ist das wahre Geheimnis des Segens. Er hilft den Elenden herrlich, Psalm 149, Vers 4. Also wir hätten eine lange Liste zur Vorbereitung auf den Spätregen geben können und für die Zeit der Trübsal, wobei wir sagen, kauf dieses und kauf das. Habt das im Haus, habt eure Vorratskammer bereit und all die physischen Dinge. Aber die physischen Dinge werden dich nicht retten.
Nein, und das wird dir nicht den Frieden bringen.
Nein. Also ist es wichtiger, dass wir uns zuerst das Geistliche ansehen und Ersteres nicht ungetan lassen.
Ich denke, wenn man den Heiligen Geist wirklich wirken lässt und man seine Beziehung in Ordnung bringt und all diese Dinge, diese Transformation praktiziert, wird der Herr einen beeindrucken, dass die anderen Dinge getan werden.
Er wird sich auch darum kümmern. Ich möchte mit diesem kleinen Zitat zum Ende kommen. Milde Maßnahmen, sanfte Antworten und freundliche Worte sind viel besser geeignet als Strenge und Schroffheit, um zur Reformation und Errettung zu führen. Martin, das ist die beste Vorbereitung für eine Fülle an Regen.
Ja, von dem, was wir bisher gelesen haben, sind wir dabei, es zu praktizieren, und zwar genau jetzt.
Wir befinden uns in einer Schule.
Ja, in einem Schmelztiegel.
In einem Lehrplan. Und die Durchfallquote ist oft hoch.
Ja.
Aber lasst uns darum ringen, auf dem schmalen Pfad durch die Pforte einzugehen.
So ist es. Vielleicht können wir jeden daran erinnern, glaube bloß nicht, dass du schon angekommen bist.
Nein, niemand ist angekommen. Wir sind alle noch unterwegs. Unterstützen wir uns doch gegenseitig. Weißt du, manchmal sieht man bei einem Marathon, dass jemand sogar seinen ersten Platz aufgibt, um jemandem zu helfen, der wirklich am Kämpfen ist.
Ich denke, man sollte so laufen.
Lasst uns so laufen und jetzt beten. Himmlischer Vater, wir wollen bereit sein für den Spätregen. Wir müssen mit dem Wort getränkt sein. Wir müssen den Fahrplan verstehen. Wir müssen wissen, wohin wir gehen. Wir müssen die Hindernisse verstehen, die überwunden werden müssen. Wir müssen zur Zeit und zur Unzeit mit Worten der Ermahnung und der Ermutigung bereit sein. Und wir müssen in uns die Eigenschaft haben, bevor wir sie mit anderen teilen können. Also bete ich, uns diesbezüglich zu helfen und uns an den Punkt zu bringen, an dem wir in Eintracht mit unseren Geschwistern wandeln können, sodass wir in Einheit laut rufen und andere an den Punkt bringen können, die Wahrheiten zu sehen, die die Gerechten von den Ungerechten trennen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.